Der Herr ist wunderbar. Ich habe auf dem Herzen ein Thema zu predigen. Das Thema habe ich und nicht nur nicht ich allein, sondern auch Pastor Harald. Wir predigen das Thema immer wieder. Wir müssen das Thema immer wieder predigen. Das Thema würde ich nennen: Dein Vater im Himmel. Dein Papa, dein Vater. Und ich möchte aus Lukas 11 ab 1 lesen. Nein, ich hab's. Ja, also. Okay, Lukas 11. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so spricht: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, deine Wille geschehen, auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünde, denn auch wir vergeben allen, die uns schuldig sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort, wenn ein Wort kommt von dir, das ist das Brot. Das ist das Brot des Lebens. Das ist das, was wir brauchen, wonach wir eigentlich hungrig sind, wonach wir eigentlich wirklich Not, wo wir das, was wir brauchen für unser Leben, für unsere Gesundheit, geistliche Gesundheit, für unseren Alltag, für diesen Tag. Bitte dich, Vater, dass du uns heute dein Brot gibst, dass du das, dein Wort offenbarst, dass uns klar wird, dass wir leben, dass wir zum Leben kommen, dass wir zu Kräfte kommen, dass wir wiederhergestellt werden, dass wir wieder gesund werden, Vater, dass wir dich erkennen, dass wir dich lieben, dass wir begeistert von dir sind und dass wir dir nachfolgen. Lass uns das bitte heute deine Gnade unter uns sein. In Jesu Namen. Amen. So, Juna kommt zum Jesu, sagt: Lehre mich zu beten, lehre mich beten. Das ist so ein bisschen schon eine ungewöhnliche Bitte, seltsam ein bisschen. Warum fragt er nicht nach Kraft und Wunder und Zeichen? Warum bittet er ihm nicht, ihm beizubringen, wie man schön predigt, ihm kraftvoll predigt? Wie man das Ganze, diese Wunder macht? Er fragt: Lehre uns beten. Da war damals nichts Besonderes. Gebet. Gebet war überall. Gebet war auf der Straße, in den Tempeln, im Häuser. Leute haben gebetet. Aber Jünger fragt: Bittet Lehrer um mich beten. Ich denke schon, sie haben was gemerkt, dass wenn Jesus betet, ist was anders. Er betet anders. Er betet anders, nicht so wie Schriftgelehrte, nicht so wie Pharisäer. Er betet nicht wie andere Völker ihre Götzen anbeten. Er betet anders. Ich denke schon, dass die Jünger haben auch ab und zu ihre hellen Momente gehabt. Und ihnen ist aufgefallen, wenn Jesus betet, dann liest er nicht einfach ein Gebet runter, rein vorgefertigte Gebete, sondern er spricht buchstäblich mit dem Herr, mit Gott, mit seinem Vater. Er spricht mit Gott, er hat eine Gemeinschaft. Es ist ihnen bestimmt aufgefallen, dass so wie Jesus betet, ist kein Monolog, sondern es ist ein Dialog mit Gott. Es ist ein Er spricht mit Gott, er hat Gemeinschaft mit Gott. Und sie sagen: Lehre mich beten. Ich möchte auch, wir möchten genauso. Und das ist eine Herausforderung, das ist stark, das ist faszinierend und das ist Herausforderung für mich, für dich wahrscheinlich auch. Stell dir vor, dass Menschen kommen zu dir und sie wollen was von dir. Sie wollen nicht, dass du ihnen beibringst, wie man das oder anderes organisiert, wie man Finanzen in die Gemeinde verwaltet, wie man schön predigt, sondern sie wollen von dir, dass du ihnen beibringst, wie man betet. Stell dir vor, dass Menschen finden in deinem Leben etwas Besonderes. In deinem Leben gibt es etwas Faszinierendes. Und es ist nicht eine Gabe des Predigts. Es ist nicht eine Gabe, etwas zum Organisieren. Etwas, sogar deine Gabe als, keine Ahnung, Prophet oder Prediger, Lehrer. Sie wollen keine Rhetorik, sie wollen keine Wissen, Informationen. Sie wollen Kraft, sie wollen Beziehungen mit dem Gott erleben. Sie wollen Beziehungen mit dem Gott haben. Sie wollen, dass du ihnen beibringst, wie man betet. Es ist eine Herausforderung. für uns heute. So zu leben, so mit dem Gott zu gehen, dass Menschen um uns herum fasziniert sind. Alle erst nicht von unseren Handlungen, gute Taten. Wir sind berufen, gute Taten zu tun, aber Menschen in der Welt tun auch viel was Gutes. Dass Menschen vor allem zuerst fasziniert sind, nicht von das, was wir tun, was wir sagen, sondern von unseren Beziehungen mit dem Herrn. Es ist eine Herausforderung, dass wir unsere Prioritäten prüfen und unser Gebetsleben, unsere Beziehung mit dem Herrn eine Priorität Nummer eins in unserem Leben machen. Jünger haben ihre hellen Momente und sagen, jetzt möchten wir das Gleiche. Jesus, bring uns bei, wie man betet. Erklär uns, wo ist der Unterschied, warum bei dir ist alles ist anders, wenn du mit dem Vater sprichst. Und was interessant ist, gleich im nächsten Vers, Jesus offenbart dieses Geheimnis. Gleich im nächsten Vers, er spricht davon, er gibt ihnen Schlüssel zu einer vollkommenen, zu einer erfüllten Beziehung mit dem Vater. Er gibt einen Schlüssel für ein wirksames, starkes Gebet. Er sagt ganz einfach, Freunde, wenn ihr betet zum Gott, dann sagt zu ihm, Vater. Er sagt, Vater unser. Und da kommt danach dieses Gebet, Vater unser Gebet, den jeder von uns kennt. Er kennt aus Schulzeiten, er kennt aus Religionunterricht oder aus dem Hollywood-Film. Jeder kennt diesen Vater unser. Und für uns, für dich und für mich, vielleicht momentan klingt nicht so sensationell, etwas Besonderes, dieses Gebet. Aber damals, das war eine Sensation, etwas Wunderbares. Damals gab es die Zeit, wo Menschen haben ihre Götter gehabt, sie haben sie angebetet. Gleichzeitig, Volk Gottes hat eigene Gott gehabt, Name von denen, sie haben nicht mal getraut auszusprechen. Und in dieser Zeit, Jesus lehrt seine Jünger zu beten und sagt, mein Gott ist der Vater. Er ist nicht einfach ein Gott, er ist der Vater. Und er ist nicht nur mein Vater, er ist auch euer Vater. Und wenn du betest zu ihm, dann sag ihm zu ihm, Vater. Menschen damals schon haben eine Offenbarung von Gott gehabt. Gott hat sich durch Mose, er hat sich durch Mose offenbart. Mose ist Prophet auch in anderen Religionen. Gott hat sich durch Mose offenbart. Mose ist gekommen und hat Menschen Gott offenbart. Wie war dieser Gott? Er war allmächtig, heilig, reinig, wunderbar, herrlich. Ein Gott, der nicht jeden zu ihm kommen durfte. Du kannst damals Gott nicht begegnen und am Leben bleiben. Aber kommt Jesus und offenbart uns ein Gott, der Vater ist. Es ist wunderbar, es ist grandios, es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wunderbare, große, allmächtige, heilige, reinige Gott offenbart sich Menschen als Vater. Damals Menschen wussten die Namen von Gott. Ich nenne nur ein paar. Adonai, das bedeutet der Herr, oder Elohim, das Kraft und Streit und Macht bedeutet, oder El Shaddai, Allmächtige, oder Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Diese ganzen Namen, Gott hat sich durch diese Namen offenbart, seine Natur, sein Wesen. Aber kommt Jesus und offenbart noch einen Namen von dem Gott. Er sagt, er ist Vater. Und wenn du betest zu ihm, sag zu ihm, Papa, sag zu ihm, Vater. Im Johannes 17, 26 steht, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und ich werde es auch weiter tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Wozu Gott hat uns seinen Namen offenbart, erkennen lässt. Wozu er offenbart sich zu uns als Vater, damit Gottes Liebe in uns sei. Gott Vater möchte, dass seine Liebe, mit der er seinen Sohn geliebt hat, auch in uns ist und bleibt. Der Weg dazu ist, sein Name, sein Wesen zu erkennen. Der Weg ist dazu, ihn zu erkennen als der Vater. Und das ist das, was eigentlich Dienst Jesus auf dieser Erde so anders gemacht hat. Warum er anders gesprochen hat, er hat anders gebetet, er hat anders gehandelt, weil er kannte den Gott als sein Vater. Sogar möchte ich Folgendes sagen, ich habe auch meine hellen Momente wie Juna ab und zu und ich sage, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, das, was Jesus auf dieser Erde gemacht hat, getan hat, als ein Dienst zu bezeichnen. Das Wort Dienst klingt so dienstlich, so trocken, ne? Ein Dienst. Wenn ich das Wort lese, ich komme zum Beschluss, er hat einfach diese Beziehung mit Vater gelebt, hier einfach. Eine Beziehung zwischen Vater und Sohn. Eine Liebesbeziehung. Das war kein Dienst. Halleluja. Darum, als Jesus gebetet hat, er hat nicht einfach gebetet, er hat mit Vater gesprochen. Darum, wenn Jesus für Kranke betete, er hat nicht gebetet für Kranken, um seine Macht zu demonstrieren. Er wollte Vater Barmherzigkeit demonstrieren zum Kranken und zum Schwachen. Als er predigte nur nicht in einem Text, sondern er predigte direkt aus dem Herzen des Vaters. Er predigte die Liebe des Vaters. Liebe, wisst ihr Freunde, Liebe macht einen Unterschied. Wir können alles Beliebige machen, wir können gute Werke machen und getrieben sein dabei von Pflicht, von sozialen, menschlichen, moralischen Pflicht. Aber wenn die Liebe da ist, Liebe macht einen Unterschied. Liebe macht einen Unterschied. Darum, was wir heute brauchen, ist Liebe des Vaters, die gleiche Liebe brauchen wir heute und jetzt. Wir brauchen eine Offenbarung, dass unser Gott, zu dem wir beten, der ist vor allem zu dir und zu mir, der ist Vater. Ohne diese Erkenntnis, ohne seine Liebe, wir werden immer Probleme haben. Wir werden als Christen wie Kinder ohne Vater schwach sein, verletzlich, begrenzt, leiden an Minderwertigkeitskomplexe, an allem Möglichen. Wir werden einfach Probleme haben, wir werden einfach leiden an Mangel an Liebe. Versteht ihr, nur Offenbarung, dafür möchte ich auch beten, dass die Offenbarung, weil für uns heutzutage wird es selbstverständlich, in jedem Religionunterricht, in jeder Kirche hörst du Vater unser. Naja, Vater, verstehst du das wirklich, dass er dein Papa ist? Wir brauchen diese Offenbarung, weil diese Offenbarung, dass unser Gott der Vater ist, nur das kann die nötige Sicherheit geben, dass der Vater wird dich nie verlassen, weil der Vater verlässt nie seine Kinder. Wir brauchen diese Erkenntnis, damit wir wissen, wir können zu ihm immer kommen. Nur wenn du weißt, dass er Vater ist, du kannst zu ihm immer kommen und sagen, aber Vater, mein lieber Papa. Wir brauchen dieses Bewusstsein, wir brauchen diese tiefe innere Gewissheit, dass er der Vater ist, und dass er mich liebt, bedingungslos und grenzenlos. Wir brauchen diese tiefere Erkenntnis, innere Gewissheit, dass er der Vater ist, dass er liebt mich, bedingungslos und grenzenlos. Versteht ihr, ich brauche das, ist egal, als Prediger, ich brauche diese Erkenntnis, das für meine Seele, für meine Psyche. Damit alle meine Liebesmängel und Defizite um auszugleichen, um mich zu befreien von allen menschlichen Bemühungen, aus eigener Kraft diese Liebe beim Gott oder beim Menschen zu verdienen. Ich brauche diese Befreiung, ich brauche Erkenntnis, mein Gott ist mein Vater, er liebt mich bedingungslos und grenzenlos. Und ich brauche diese Liebe des Vaters jeden Tag. Ich brauche diese Liebe, mein Freund. Ich brauche diese Liebe jeden Tag. Manchmal meine Liebe, ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen, die mir nahestehen. Ich liebe euch. Aber manchmal ich merke an mir, es fällt mir auf, es mangelt mir an Liebe. Ich habe ein Defizit an Liebe, um weiterzugeben. Ich brauche Liebe des Vaters, damit ich euch lieben kann. Ich brauche Liebe manchmal des Vaters, damit ich meine Kinder lieben kann. Ja, klingt so, ne? Aber das ist Realität. Ich war einmal eingeladen bei einer Familienfeier. Die Mann und Frau, sie sind schon länger zusammen, sie sind beide Christen. Und sie haben so wunderschön zusammen getanzt und sie waren so nett und lieb zueinander. Ich habe das beobachtet und habe es einfach genossen. Sie sind schon 20 oder 30 Jahre zusammen. Aber dann ergab sich ein Gespräch und die Frau hat gesagt, das war nicht immer so. Es gab ernsthafte Probleme in unserer Ehe. Und diese Ehe schien zu scheitern. Und es gab schon keine Gefühle, es waren nur Verletzungen da und Ruinen. Es gab keine Gefühle mehr. Als sie zum Gott schritt und betete, Vater, ich möchte diesen Mann nicht verlassen. Gib mir Liebe zu diesem Mann. Und Gott ist treu. Und Gott hat geholfen. Wo die andere Ehe scheitern, wo die Menschen einander aufgeben. Wenn wir zum Gott kommen, er gibt uns diese Liebe, die übernatürlich ist, die Verstand nicht erfassen kann. Und die Ehe blieb bestehen und ich habe wirklich danach noch mehr genossen zu sehen, die beiden, wie sie miteinander umgehen und tanzen. Weil Gott ist in ihrer Ehe. Freunde, die nicht so lange verheiratet sind, das ist Realität. Amen. Das ist die Realität. Gott schenkt, das ist ein anderes Thema, ich mache darüber auch zu predigen, über die Gefühle und erste Liebe und diese verschiedenen Arten von Liebe und Faszination und diese Leidenschaft, natürlich. Aber es gibt Momente, wo gar nichts geht. Und Gott ist treu und Gott ist da. Und fühl dich, wenn dein Herz ausgetrocknet ist und leer ist, er füllt dich auf einmal mit seiner Liebe. Hört, was hier steht. Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wow. Und als Prediger sage ich ganz offen, manchmal laufe ich auf Sparflammen und ich spüre keine Gefühle zum Gott. Fast gar nichts da. Ich weiß, ich lebe nicht durch Gefühle, durch Emotionen, ich lebe durch Glaube. Er weiß, er ist in mir, ich weiß, er liebt mich. Aber ich bin nicht zufrieden, ich gebe mir nicht zufrieden mit meinem kalten Herz. Und was ich tun kann, zu ihm kommen und sagen, Vater, fühle mich. Du hast es bereits getan. Es ist eine Tatsache, es ist vollbracht. Fühle mich, mein Herz, mit deiner Liebe. Es ist bereits schon ausgegossen. Ich möchte mal diese Beziehung mit dir lieben. Ich gebe mich nicht zufrieden, wenn ich Gefühle nicht da sind zu meiner Frau. Ich sage nicht, ich lebe immer nur im Glauben. Ne? Lebe bitte meinen Schatz im Glauben, dass ich dich liebe. Sondern ich möchte meine Gefühle zeigen. Ich möchte Beziehung leben. Ich möchte leidenschaftlich sein. Ich möchte, dass diese ganze Blumen und Geschenke auf meinem Herzen gehören dazu. Und wenn es anders ist, sollte ich beunruhigen ein bisschen. Hallo? Und wenn mit deinem Vater, mit deinem Gott es anders ist, dann muss ich ein bisschen beunruhigen, da stimmt was nicht. Deswegen schreie ich zu Gott, Gott, ich gebe mich nicht zufrieden mit diesem kalten, gleichgültigen Herz. Ich weiß, vielleicht ist es eine Phase, ich gehe durch schwierige Zeiten, aber ich gebe mich nicht zufrieden, fühle mich jetzt. Ich möchte einfach deine Liebe fühlen, spüren, ich möchte sie leben, ich möchte darüber predigen, ich möchte beten, ich möchte anders sein. Ich brauche Liebe des Vaters, um ihm zu lieben. Und das ist wunderbar, wenn du diese Liebe dich durchströmt. Wenn du Predigt hörst, wenn du Gott anbetest, wenn du so im Lobpreis ihm anbetest, wenn Gott berührt dich, du spürst, wie wunderbar Gott ist, wie herrlich er ist. wie lieb er ist. Wir schmecken buchstäblich, wie köstlich ist der Herr. Preis dem Herrn. Freunde, ich habe es erkannt, ohne Liebe des Herrn, ohne Liebe Gottes können wir gar nichts tun. Wir sind nutzlos, wir sind so unattraktiv als Christen. Wir sind so schwach und mittelmäßig. Wir können ohne Liebe des Vaters nicht mal glauben an ihn, wenn man ehrlich ist. Wir können zum Versammlungen kommen, unsere religiöse Pflicht erfüllen, aber wir können richtig Hand auf Herz, wir können nicht glauben, weil Liebe ist ein Fundament für dein Glaube. Liebe ist ein Fundament, Halleluja, ist ein Fundament, so genau wie Fundament für deine Beziehung, eine Ehebeziehung, deine Beziehung mit anderen Menschen, Beziehungen mit dem Gott. Ohne Liebe gibt es kein Glaube. Galater 5,6, Glaube wird tätig durch die Liebe, Halleluja. Glaube, deine Glaube am Gott wird wirksam oder tätig überhaupt möglich ist, nur dank Liebe, Halleluja. Und kaltes Herz, gleichgültiges Herz, ein Zeichen, das stimmt was nicht. Okay, ich war einmal, nicht lange her, ich habe da in einer Gemeinde in der Region gepredigt und ich habe das Thema genommen damals, ich habe über Elia und Elisa gepredigt, über einen geistlichen Vater und einen geistlichen Sohn, über einen Propheten und seinen Lehrling. Und das war in der Versammlung, wo gab es viele junge Menschen, das war glaube ich auch in einem Tag der Jugend oder sowas in der Art. Und was ich gesagt habe, ziemlich am Anfang, ich habe es gesagt, Freunde, ich glaube nicht an starke, gesalbte junge Generation und ohne starke und gesalbte ältere Generation. Ich glaube einfach nicht an diese Geschichten und merken, dass wir starke geistliche Kinder und Söhne haben können ohne starke und gesalbte Väter. Ich glaube nicht an starke Sohnschaft ohne starke Vaterschaft. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Ich glaube nur dann, wo starke, gesalbte, geistliche Väter gibt, dort können auch starke und gesalbte Söhne vorkommen. Anders geht es nicht, anders funktioniert es nicht, Freunde. Das ist ein ganz wichtiger geistlicher Aspekt, ganz wichtiger geistlicher Gesetz. Deswegen, als Jesus kommt, er sagt immer, er spricht von sich und von Vater, er sagt, ich bin von meinem Vater. Ich komme von ihm, ihr seht mich, ihr seht meinen Vater. Ich bin so wie mein Vater. Wir können nicht ohne Väter. Und was ich fest daran glaube, wir brauchen in unserer Gemeinde und in unserer Zeit eine Einheit der Generationen. Ältere Generation und jüngere Generation. Sie gehören zusammen. Deswegen finde ich nicht in Ordnung, wenn man mal aus dem Beton kommt und sagt, ach jüngere Generation, ach Jugend, wie niedlich, ach wie feuerlich. Das gibt sowas nicht. Ich glaube, es ist Täuschung. Wo ist die ältere Generation? Ohne Väter gibt es keine Söhne. Und so was ich heute sehe, auch viele junge Potenzial, Menschen, die Potenzial haben, die begabt sind, aber sie können nicht viel ausrichten, weil hinter ihnen stehen keine geistlichen Väter. Vielleicht, das bringt dir ein bisschen Demut. Das ist ein ganz wichtiger geistlicher Aspekt oder Gesetz. Du kannst Vaterschaft einfach nicht ignorieren. Wenn du sogar die Welt anschaust, die Welt, schau mal in die Welt, da gibt es die Studien, die belegen, dass vaterlose Kinder, hört mir zu, sie hatten ein fünffache erhöhtes Risiko, vaterlose Kinder haben ein fünffaches erhöhtes Risiko, später psychisch krank zu werden. Fünffach erhöhtes Risiko, mit Drogen in Kontakt zu kommen. Wahrscheinlichkeit, dass sie für frühzeitige Schwangerschaft ist zweifach so hoch wie bei anderen Kindern. Wahrscheinlichkeit, dass frühzeitiger Geschlechtsverkehr viermal so hoch wie bei anderen Kindern. Und dass sie im Gefängnis kommen, irgendwann in ihrem Leben. Wahrscheinlich ist es 20-mal so hoch wie beim Kindern, die Vater haben. Es ist nur alles aus einem einzigen Grund, dass der Vater nicht da ist. Vater ist nicht da. Wären nur die Väter in dieser Gesellschaft dort, wo sie sein müssen. Ich meine nicht, dass du in der Familie sitzt und deine Gedanken sind über dein Geschäft, über deine Hobbys, keine Ahnung wo. Aber du bist nicht bei deinem Kind. Ich spreche von einem Vater, der seine Verpflichtungen nachgeht. Während die Väter dort, wo sie sein müssen. Diese Gesellschaft hat einfach weniger Gefängnisse gehabt. Weniger Kriminalität. Weniger Drogenabhängige. Weniger Kranke, psychisch Kranke. Weniger Depression. Zerstörte Beziehungen. Einfach weniger diese ganze Mist und Elend in unserem Land. Nur weil wenn die Väter dort wären, wo sie sein sollen. Das ist ein Gesetz der Vaterschaft. Sie können das nicht ignorieren. Und heute gibt es Menschen, die behaupten, es ist möglich, eine Familie, so ein Modell von Familie, wo Vater nicht da ist, dass es möglich ist. Was für ein Blödsinn, sage ich das. Wie soll das funktionieren? Was soll aus dieser Gesellschaft in 10 Jahren sein? Was wird aus dieser Generation? Und dann möchte ich aus deinem Buch, was du mir geschenkt hast, Floyd McClung, aus diesem Buch vorlesen. Eine Generation voller Verletzungen sucht sich mühsam einen Weg durch die Jahre der Jugend, um dann den eigenen Kindern nur wieder die gleichen Schmerzen zuzufügen. Und dieser Prozess setzt sich fort von einer Generation zur anderen. Ist denn niemand da, der uns trösten kann? Wer wird sich unsere als ein Vater annehmen? Wessen Arme sind groß genug für all sie im Stich gelassene Kinder? Wer weint über unsere Schmerzen? Wer wird uns in unserer Einsamkeit trösten? Nur ein Vater, der sich gebrochene Herzen nach uns ausstreckt. Wenn Vater fehlt. Freunde, es ist genauso in geistlicher Welt, bei uns, beim Gläubigen, beim Christen. Wenn du hinter dir keinen geistlichen Vater hast, der Vaterherz hat, der dich hilft und anleitet, wenn du so einen Vater nicht hast, wenn Gott, an den du glaubst, ist überhaupt für dich kein Vaterbild, eine Energie, keine Ahnung, Potenzial das auszuleben, weiß ich, keine Ahnung, aber kein Vater ist für dich kein Vater. Genauso wie als Christen, wir leiden darunter an mangelnder Liebe, an mangelnder Erkenntnis, wir kommen um an mangelnder Erkenntnis. Wir werden verletzlich, wir sind verletzlich durch unser ganzes christliches Leben, wir sind verletzlich und so leicht verletzt wie die anderen. Wir leiden an Minderwertigkeitskomplexe. Wir sind anfällig auch für geistliche Drogen, auch für diese falschen Lehren. Wir glauben so schnell die Lügen. Wir haben keinen festen Stand im Leben als Christen. Wir sind schwach. Genauso leicht brechen wir auch die geistlichen Gesetze, die Vatergesetze. Wir werden kriminell, wir begehen die Sünde, meine ich. Sündigen so leicht. Weil wir haben keinen festen Stand im Leben. Wir haben keinen Vater im Leben. Versteht ihr, es geht nicht nur jetzt nur um Christen oder Nichtchristen, Gläubige oder Ungläubige. Es ist ein Gesetz. Und wir sehen, dass die Menschen, die auch keine Liebe von ihrem irdischen Vater bekommen haben, sie können auch ihre himmlischen Vater nicht lieben. Ist ein Hindernis da, ein Problem. Es ist ein Fehler zu denken, dass du kannst als gläubiger Mensch glücklich sein. Als Christ glücklich sein, wenn du im Konflikt stehst mit deinem irdischen Vater. Ist ein Fehler. Du kannst Vaterschaft nicht ignorieren. Es ist auch ein Fehler zu denken, dass du denkst, wenn du einen guten Pastor findest, einen guten geistlichen Vater findest, der dich hilft, der dich liebt, aber immer noch lebst in einem Konflikt mit deinen irdischen Eltern. Du magst deinen irdischen Vater überhaupt nicht, du kannst ihm nicht ausstehen. Du antwortest nicht auf seine Anrufe. Denk nicht, dass du glücklich wirst als Christ, wenn du ignorierst Vaterschaft. Was du brauchst, eine Versöhnung, was Jesus gebracht hat auf diese Erde, Versöhnung mit dem irdischen Vater, mit dem irdischen Vater und mit dem himmlischen Vater, Versöhnung, damit du gesegnet wirst. Versteht ihr, es gibt eine Kraft auf dieser Erde, eine böse Kraft, eine böse Persönlichkeit. Es gibt Teufel, der wirklich interessiert, jede Art der Vaterschaft zu zerstören. Zwischen Kindern und Eltern, zwischen Gläubigen und ihrem Gott. Jede Vaterschaft zu zerstören. Ich weiß, als Vater spreche ich, wie wir sind, als Väter, als Eltern. Wir machen Fehler. Wir versagen ab und zu. Wir tun Fehler, die vielleicht schwerwiegend sind. Aber mich tröstet, dass Jesus ist gekommen, um jede Vaterschaft wiederherzustellen. Wiederherstellen uns als Väter, die versagt haben, aber auch wiederherstellen die Kinder, die keine guten Väter gehabt haben. Darum Jesus kommt und sagt, euer Gott ist euer Vater. Wenn du betest, sprich zu ihm, mein Vater. Und wenn du jetzt dein Herz öffnest für diese Wahrheit, für das, was Gott getan hat, für diese Botschaft, und Gott kommt in dein Herz als ein Vater, er wird das machen, als nur dem Vater möglich ist, er wird dich als Kind das alles wiedergeben, dich wiederherstellen, dich aufbauen als Kind, das alles dir geben, was du nicht bekommen hast von deinem irdischen Vater. Er kann das, nur er kann das, weil er der Vater ist. Und wenn du ein Vater bist, der versagt hat, er wird dich auch wiederherstellen. Er kann das, er ist der Vater. Er ist vollkommener Vater. Amen. Im Johannes 3,16 steht Folgendes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Manchmal Menschen fragen mich, wie liebt mich Gott? Wie liebt er mich? Wie? Hier steht so. So liebt er dich, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht und ewiges Leben hat. So gebe ich Antwort die Menschen, die fragen, wie liebt mich Gott? So spreche ich auch zu mir, wenn ich manchmal zweifle an Liebe Gottes. Diese Bibelstelle hat mich mehrmals geholfen zu Zeiten, wo mir schwer ging, alles war schwer und wo ich Zweifel an Liebe Gottes hatte. Gott hat mich erinnert, so liebe ich dich, dass ich meinen einzigen Sohn gab, um deines Willens. Und als Vater wahrscheinlich wirst du das verstehen. Verstehst du? Ich sage es so, wie das ist. Ich liebe euch. Ich liebe viele Menschen um mich herum. Aber ich weiß nicht, ob ich bereit wäre, meine eigenen Kinder für dich und für euch zu opfern. Aber er hat das getan. Du hast so einen Wert, so eine Wertschätzung, so einen Wert hast du in seinen Augen, dass er seinen eigenen Sohn gibt, um dich zu bekommen. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt von diesem Erkenntnis. Dass die Bibel sagt, er spricht von einer Liebe, die Verstand übersteigt. Ich glaube, das sind diese Momente. Weil wir wissen, wenn es, wie wir uns verhalten, wenn es mal um unsere Kinder geht, wenn Kinder krank werden, wenn Kinder, weil ihnen schlecht geht, wie reagieren wir anders? Wir werden anders, nicht mal meinen, so geistig auf einmal, wenn es um unsere Kinder geht. Vater, gib seinen Sohn ab, um dich und zu mich zu bekommen, für sich zu gewinnen. Halleluja, das ist die Liebe des Vaters. Das ist ein anderes Thema, werde ich vielleicht nächste Mal predigen, aber ich sehe das ernsthafte Problem bei uns, bei Christen. Es fällt uns nicht schwer an, Macht Gottes zu glauben. Gott kann alles. Gott kann heilen, Gott kann wiederherstellen, freisetzen, helfen, befreien. Gott kann alles. Das sagen Freunde, wenn wir das sagen, ich sage, wir sind irgendwie teilweise religiös, das werden auch Menschen auf der Straße sagen. Diejenigen, die sogar nach dem Gott nicht glauben, sie werden sagen, wenn Gott gebe, er kann alles tun, weil er allmächtig ist, weil er Gott ist. Glauben an das, was Gott alles möglich ist, ist gut. Das tun alle von uns. Aber wenn es persönlich wird, kann Gott dir wirklich helfen? Kann Gott dich wirklich befreien und heilen? Da kommen die Zweifel. Wir zweifeln nicht an Möglichkeit Gottes. Wir zweifeln nicht an Macht Gottes. Wir zweifeln an Wille Gottes. Wir zweifeln an Liebe Gottes. Wir finden diese ganze theologische Erklärung, warum diese Person keine Hilfe bekommen hat, warum diese und andere verstorben ist. Wir suchen alles Mögliche, aber um was geht es? Wir zweifeln an Wille Gottes, wir zweifeln an Liebe Gottes. Wir zweifeln an einen Gott, der hat seinen eigenen Sohn nicht verschont hat um unseren Willen. Wort sagt, ein Apostel sagt, wenn er euch seinen eigenen Sohn gegeben hat, was kann er noch nicht, euch nicht geben? Was kann er noch zurückhalten, wenn er einen Sohn gegeben hat? Dennoch im religiösen, in unseren christlichen religiösen Kreisen, ich höre so viel Lüge und Lüge über unseren Vater, der uns liebt. Ich spreche von einem Vater, der einfach Zerstörung bringt, einen anderen und der anderen richtet. Dass der andere zugrunde geht. Warum? Weil. Es fehlt uns diese irgendwie Erkenntnis, dass Gott wirklich gut ist. Es fällt uns wo im Tiefen unserem Herzen Glaube, dass er dich liebt, bedingungslos und grenzenlos. Es fällt uns etwas Entscheidendes, wenn es geht, zu glauben, dass jetzt, hier und jetzt, Vater liebt dich. Er will dich helfen. Er will dich herausreißen und zum Ehre bringen. Dass Papa wirklich gut ist. Dass wir endlich aufhören zu zweifeln an seine Wille und an seine Liebe. Wir zweifeln nicht, wie gesagt, an seine Macht. Nee, das ist gut. Aber darum geht es, zu glauben an seine Liebe. Eine Liebe zu dir und zu mir, dass er dich so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat für dich. Darum geht es. Darum, um diese Gedanken toppt den Kampf in unserem Kopf. Aus uns einen einfach religiösen Besucher zu machen, einfach ein religiöser Mitglied einer Gemeinde, einer Kirche. Nein, Freunde, Liebe macht, schafft Unterschied. Halleluja, so möchte ich beten. Vater, ich habe es versucht, einfach diese ganzen Gedanken weiter unverfälscht zu vermitteln. Ich weiß nicht, wie es mir gelungen ist, diese Sprache und diese Aufregung. Aber ich vertraue dir, dass du dein Heiliger Geist, so wie in deinem Wort steht, dass du deine Liebe, du deinen Heiligen Geist ausgegossen in unserem Herzen und alles, was ich will, dass jeder, der hier ist, wird berührt von deiner Liebe, von der Liebe des Vaters. Dass deine Liebe ist in der Lage, diese Ketten zu sprengen, die uns fernhalten von deiner Liebe, von deiner Beziehung, erfüllte Beziehung mit dir. Deine Liebe ist möglich, diese Ketten zu sprengen, diese Lügen zu sprengen in unseren Köpfen, in unserem Verstand. Verändere unsere Denken, unsere religiösen Einstellungen. Lass sie einfach zersprengen einfach. Lass deine Liebe kommen. Überschütte uns mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Du bist da. Du hast es zugesagt. Deine Liebe wohnt in unserem Herzen. Und diejenigen, die dich noch nicht kennen, erfülle heute sie jetzt und gleich mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Du bist der Liebe. Du hast nicht nur Liebe, du bist der Liebe. So bitte ich um einen Segen für jeden einzelnen von uns. Und ich bitte, dass du jetzt wirkst, dass du die Menschen begegnest, dass du sie befreist, dass du sie heilst, dass du sie Augen öffnest, dass die Stärkeren werden noch stärker und die Schwachen werden stark im Namen Jesu. Damit dein Sohn verherrlicht wird, Vater, im Namen Jesu. Ich bitte für jede einzelne Beziehung, ob das ist zwischen Mann und Frau oder zwischen gemeindlichen Beziehungen oder Beziehungen mit dir, dass sie belebt werden durch deine Liebe. Halleluja. Amen. Und ich möchte nur euch einladen, wenn jemand glaubt, dass der Gott gut ist, dann glaube, dass Gott in der Lage ist, dich heute und jetzt zu heilen und zu befreien und dich zu segnen und dich zu ermutigen, neue Kraft zu geben. Glaube, wir predigen nicht das von uns, wir predigen das, was hier im Wort steht. Es ist Herausforderung für uns zu glauben, dass Papa gut ist. Er hat nicht nur die Macht, dich zu befreien, er hat auch die Wille, sich zu befreien. Er hat die Liebe. Er gibt sich nicht zufrieden mit deinem Zustand, mit deinem Leiden. Oh nein, das ist Lüge. Der Papa ist gut. Amen. Sei gesegnet, wenn jemand Gebet braucht. Heilungsgebet. Ich weiß nicht was. Papa ist gut. Komm nach vorne. Sonst, wir haben später auch Möglichkeit für Gemeinschaft im Café. Gemeinschaft ist sehr wichtig und gut, ne? Baut uns auf. Wir haben bestimmte Kaffee und Kuchen. Seid gesegnet durch diesen Wort und durch diesen Gottesdienst. Amen.